Also danke vielmals, Herr Schoetzger, für die Einführung. Ich muss schauen, ob ich da ein paar Sachen aufnehmen kann. Es ist ein Thema, das ich zum ersten Mal vorträge bei Ihnen. Eben Thema Sucht und Flucht in die digitale Welt. Und ich habe mir Gedanken dazu gemacht. Ich habe nichts aufgeschrieben, aber ich habe mich mehr ein bisschen überlegt. Und ich greife zwei Sachen auf vom Mensch. Der Mensch hat viele Bedürfnisse, aber ich greife jetzt zwei Bedürfnisse vom Mensch auf. Und eins ist das Befriedigungsverhalten. Das heisst, wir brauchen im Leben Befriedigungen, damit es uns gut geht. Und das ist nämlich bei der Sucht. Also die Sucht greift überall ein bei den Endorphinen. Also wenn wir etwas machen, wo uns ein gutes Gefühl gibt, dann schüttet das Endorphin aus. Und Endorphin, also Endomorphin, das wären so wie Suchtsubstanzen. Und normalerweise kann man die Befriedigung über viele verschiedene Sachen holen. Man kann es über Leistung holen. Also die Schweizer sind ja alle Berggänger oder viele. Wenn ich einen hohen Gipfel erklommen habe und dann oben auf dem Spitz sitze und mich zu neun essen kann oder etwas trinken, dann fühle ich mich wieder König der Welt. Dann ist das ein schönes Gefühl. Wenn ich mathematisch begabt bin und ich kann eine mathematische Lösung, also ein schwieriges Rätsel lösen, dann fühle ich mich gut, dann gibt mir das Befriedigung. Wenn ich irgendeine knifflige Handarbeit machen kann, und ich mache das gern, also ich habe Freude an dem, dann gibt mir das wieder Befriedigung. Wenn ich in der Schule eine gute Arbeit machen kann, gibt mir das Befriedigung. Wenn man ein tolles Kunstwerk machen kann, gibt einem das auch Befriedigung. Wenn ein Architekt etwas baut oder wenn ein Maurer eine schöne Wand baut oder ein schönes Mürli, gibt ihm das Befriedigung. Also man kann sich Befriedigung holen über viele verschiedene Verhaltensweisen. Selbstverständlich gibt es auch über ein gutes Gespräch gibt Befriedigung. Dann eine Begegnung zwischen Mann und Frau, also Sexualverhalten, gibt Befriedigung. Normalerweise gibt es ganz viele Befriedigungsverhalten und jeder Mensch holt sich ein bisschen auf eine andere Art und Weise die Befriedigung, aber man hat genügend Möglichkeit, Befriedigung zu holen. Auch nur ein schöner Spaziergang am sommerschönen Tag kann Befriedigung geben. Sobald man Sucht hat, dann gibt es nur noch ein Verhalten. Dann tut das Suchtverhalten alle anderen Befriedigungen verdrängen. Und dann ist es wirklich eine Krankheit. Dann hat man nicht mehr normal Befriedigungsverhalten. Und vielleicht kann ich noch etwas dazu sagen. Im Augenblick, wo man Befriedigung hat an etwas, was man macht, dann hat das eine gute Wirkung auf unser Immunsystem. Und ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gebracht habe, aber sonst sage ich es jetzt noch mal. Es gibt die sogenannte Eudaimonik, also eudynamische Glücklichkeit, Eudaimonic Happiness. Und das hat eine gute Wirkung auf unser Immunsystem. Das behaltet uns gesund. Wenn wir zufrieden sind, bleiben wir eher gesund. Dann gibt es noch die Hedonic Happiness, also die hedonistische Befriedigung. Und Glücklichkeit, und die holt man durch Einschaltquote. Also, man postet irgendetwas und man hat 1000 Likes, dann fühlt man sich gut. Man fühlt sich für den Moment gut. Man kann sich auch gut fühlen, wenn man so viele Bewunderer hat. Also, alle die, die auftreten in der Öffentlichkeit, die viele Zuschauer haben und so weiter. Das gibt einem dann sogenannte hedonistische Befriedigung. Interessanterweise hat die überhaupt keine gute Auswirkung auf das Immunsystem. Also das reagiert nicht auf das. Das ist quasi nur oberflächlich. Und in dem Sinn, zum Gesunden bleiben, brauchen wir Befriedigungsverhalten. Jetzt, das ist eine Seite, das ist ein emotionales Erlebnis. Ein eher intellektuelles Erlebnis, aber wo auch wieder in die Emotionen hineingeht, ist, der Mensch hat das Bedürfnis, seine Situation zu kontrollieren. Wenn sie ausrutschen auf dem Eis und dann auf dem Sack liegen, dann genieren sie sich für das. Die Kinder, die Schlittschuh fahren, die sind das gewöhnt. Die fahren, die fallen um, stehen wieder auf und fahren wieder. Die Kinder, die Skifahren lernen, Snowboard, die fallen um, das ist überhaupt kein Problem. Wenn man älter wird, hat man das Gefühl, dass sie demütigen. Und alle, wo das schon passiert ist, haben das vielleicht erlebt. Man fällt um, also man hat einen Kontrollverlust, weil man halt auf dem Eis ausrutscht. Dann schaut man um, wer hat jetzt das gesehen. bis auf den Sack geht. Und je nachdem, wenn man gegartet ist, geniert man sich dafür. Wenn man noch älter ist, kann man in den Knochen brechen, etc. Aber wir haben nicht gerne Kontrollverlust. Man kann Kontrollverlust haben über, wie soll ich sagen, über seinen Gesichtsausdruck, das heisst über die Farbe im Gesicht. Und erröten ist ja eigentlich ein Ausdruck von Scham. Und es gibt Leute, die viel und schnell erröten und die genieren sich dann immer für ihr Erröten. Dabei ist es eigentlich etwas Normales. Und die schminken sich, damit man das nicht sieht, damit man den Kontrollverlust nicht sieht. Und alle unsere inneren Organe und viele Koordinationen im Körper und im Hirn, die laufen selbstständig, also autonom. Und wir haben gar nicht so viel Kontrolle darüber. Aber wir Menschen, und wir Schweizer gehören noch speziell ein bisschen zu denen, für uns ist es ganz wichtig, dass man immer in Kontrolle ist. Und in dem Sinn ist ein Kontrollverlust ist schon fast ein Gesichtsverlust. Und etwas Neues lernen, da hat man ständig Kontrollverlust. Man kann es ja noch nicht, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und wenn man etwas Neues lernen will, muss, dann hat man die Kontrolle nicht. Dann kann man es halt nicht so gut, man macht Fehler, es passiert dann ein Unglück und es geht nicht. Und der Kontrollverlust und das Fehler machen, das gehört auch wieder zum Jugendlichen, der lernt. Aber wenn wir erwachsen sind, dann denken wir immer, wir müssen Kontrolle haben. Und häufig, also früher war das so in der Schule, dass wenn man etwas nicht so gut konnte, dann ist man dafür kritisiert worden. Und man hat gemeint, das motiviert dann, um noch besser zu lernen. Teil Menschen motiviert Kritik und andere machen dann gar nicht. Und je nachdem, was für eine Situation herrscht im Auditorium, getraut man sich zum Beispiel keine sogenannte dumme Frage zu stellen. Und ich sage dann immer, es gibt keine dumme Fragen, es gibt nur Fragen und keine Fragen. Also jede Frage ist berechtigt, aber viele Leute haben Angst vor dem Fragestellen, denn sie könnten ja dann blöd dastehen. Sie könnten als jemand erscheinen, der nicht so viel weiss oder eben sogenannt Kontrollverlust. Man wagt sich nicht in Gebiete rein, wo man die Kontrolle nicht drüber hat. Wenn wir jetzt in das Spiel hineingehen, in die digitale Welt. Die digitale Welt hat Vorteile, zum Beispiel für ADHS-Kinder, die viele Fehler machen. Aber wenn man einen Fehler macht, sagt der Computer einfach, es geht nicht, probier es nochmal. Hingegen, der Lehrer sagt, also hast du jetzt doch nicht endlich begriffen, oder die Mutter oder der Vater, das solltest du doch jetzt langsam wissen. Also, die Menschen reagieren oft mit Kritik auf Fehler. Sie reagieren emotional auf Fehler. Und in dem Sinn, noch vor vielen Jahren, wo Computer noch nicht so in waren und die ganze digitale Angelegenheit, hat man gesagt, ADHS-Kinder sollen wir vor den Computer setzen, denn der Computer wird nie verrückt. Der sagt nur, das ist ein Computer. Also, funktioniert einfach nicht. Aber verrückt werden tut er nicht. Er hat überhaupt keine Emotionen. In dem Sinn ist es ein neutraler Lehrer, der einem immer wieder zeigt, also der einfach sagt, so geht es nicht, du musst es anders machen, bis man herausgefunden hat, wie es geht. Man redet heutzutage viel von der Artificial Intelligence, also AI, künstliche Intelligenz. Und dann wird immer gewährleistet, haben wir mal irgendeine künstliche Intelligenz, die besser ist als der Mensch. Und da wird natürlich der Mensch immer verglichen mit dem Computer. Und wo der Computer den guten Go-Spieler, das ist ein chinesisches Brettspiel, geschlagen hat, hat man gesagt, oh, jetzt hat der Computer den Mensch überholt. Jetzt, wenn man Computer und Mensch vergleicht, positiv beim Computer ist eben, dass er nicht verrückt wird. Was auch dabei ist, er macht immer die gleichen Regeln. Also er ändert nicht. Und die Kinder, die dann alle die Computerspiele lernen, wenn sie die Regeln mal gelernt haben, wenn die gehen, dann können sie sich dort perfektionieren. Und alle die Spiele, die ja gemacht werden, da geht es immer um Kompetition. Oft Shooterspiele, es gibt auch ein paar andere, aber es gibt viele Shooterspiele. Und da tut man miteinander kämpfen und wenn man sich an die Regeln hält, kann man folglich immer besser werden. Was fehlt beim Computer und bei der digitalen Welt ist die Emotion und der Fehler. Also er zeigt einem nie Emotionen, das ist positiv, er wird nicht verrückt. Aber man lernt auch nicht mit Unvorhergesehenem umzugehen. Und in dem Sinn hat man zum Teil in die Computer extra Fehler eingebaut, damit sie lernen. Und es gibt ja jetzt schon Computer, die lernen. Aber alle die digitalen Spiele, die die Kinder spielen, das sind natürlich fixe Spiele. Und wenn sie die Regeln können, dann können sie immer besser werden. Und man kann es natürlich immer besser lernen und immer schneller. Sie sind sehr schnell da mit ihren Fingern. Und in dem Sinn können sie anhand dieser Spiele können sie sich eine Kompetenz holen. Also sie können gewinnen. Und das ist dann das Befriedigungsverhalten. Und wenn ich immer besser werde im Spiel und besser als mein Kollege, dann habe ich das Gefühl, ich bin gut. Was aber bei diesen Spielen fehlt und was beim Computer fehlt, ist eben das Menschliche. Und in dem Sinn hat man ja schon gesagt, Computer, also die artifizielle Intelligenz, die künstliche Intelligenz, das sind eigentlich gescheite Psychopathen. Weil sie überhaupt keine Empathie haben. Jetzt gibt es auch schon Computer, die Gesichter lesen können und von mir aus Mimik lesen können. Aber sie sind immer programmiert und sie machen in dem Sinn immer das Gleiche. Und es gibt ein Sprichwort, errare humanum est, also Irren ist menschlich. Und das macht ja das Lebige aus, das Menschliche. Dass man eben sich irren kann, dass man Fehler machen kann, dass alles ein bisschen anders ist. Und also, dass es nie genau gleich ist. Und kein Individuum ist gleich wie das andere. Jeder Mensch ist anders und das ist ja genau das Interessante. Und wenn wir lernen wollen, mit dem Leben umzugehen, wenn wir lernen wollen, uns zu behaupten auf dieser Welt, dann müssen wir mit Unvorhergesehenen, individuellen, mit menschlichem Lernen umgehen. Ich bringe da immer ein Beispiel. Ein maschinell gemachter Gegenstand, wie zum Beispiel der Tisch, der ist ganz flach, gerade, alles korrekt, ohne Fehler. Wenn ich einen handgemachten Tisch aus Holz anschaue, wo irgendeiner gekoppelt hat, ein Älpler, dann ist der so bewegt und wirkt lebendig. Das wirkt tot und das andere lebendig. Also das Leben zeichnet sich wirklich aus durch das Unvorhergesehene, durch die Abwechslung, durch die Andersartigkeit. Jetzt, wenn die Kinder natürlich, was, 6 Stunden? Das ist ja wahnsinnig. Vor dem Computer.
Ja, nicht nur vor dem Computer.
Ja, ja, alles digital.
Ja, ja.
Also man braucht natürlich heute alle die Instrumente, es wird ja alles jetzt so elektronisch übertragen. Aber wenn sie nur noch mit dieser Welt umgehen lernen, dann lernen sie nur mit dem Kontrollierbaren, mit dem Vorgeschriebenen, mit dem Vorhersehbaren umgehen. Aber sie sind menschlich gesehen und lebensmäßig völlig untauglich. Und wir haben natürlich in der Psychiatrie dann solche Leute, die Tag und Nacht vor dem Computer sitzen, aber die sich nicht mehr getrauen, rauszugehen. Die dann da auch eine Welt in ihrem Kopf entwickeln. Was denkt, sagst du? Also sie tun dann auf eine Art ihre eigene Fantasie aufs Umfeld projizieren und sind im Umfeld gegenüber wie Autisten. Also sie nennen das andere gar nicht mehr wahr, sie gehen dann nicht mehr raus. Also sie sind wie so Nachtschattengewächse, also nein, Pflanzen, die im Dunkeln wachsen, die kein Chlorophyll mehr herstellen, die schlabrig sind, weiss und nicht lebenstauglich. Und das ist heutzutage ein grosses Problem, dass viele Kinder einfach dort hängen bleiben und nicht mehr die Lebenstauglichkeit entwickeln. Indem sie sich auseinandersetzen mit dem Umfeld. Ja?
Also sie, das Kind, so Autoritätspersonen gar nicht erkennen, oder gar nicht wohnen, oder
die ignorieren und lieber mit dem Computer gehen, als mit der Autoritätsperson. Also auch Angst haben dann vor Autoritätspersonen, weil sie gar nicht wissen, wie mit denen begegnen. Also keine Erfahrung damit. Die Autorität ist die Maschine und der Computer. Und sie haben das Stichwort gebracht, Identität, Adoleszenz, Risikoverhalten und selbstzerstörendes Verhalten, glaube ich.
Schädigend.
Wie?
Selbstschädigend.
Ah, selbstschädigend, okay. Also in der Pubertät sieht man ja seine Identität, also seine Persönlichkeit entwickeln. Und zu dieser Persönlichkeitsformierung gehört eigentlich die Auseinandersetzung mit der Erwachsenenwelt. Und die erwachsene Welt, die hat irgendwelche Moralvorstellungen, Wertvorstellungen und vielleicht lehnt man die ab. Aber man muss sich anhand von dieser Ablehnung selber eigene Moral- und Wertvorstellungen erarbeiten. Mit dem Computer kann man das nicht, respektive was dort an Wertvorstellungen weitergegeben wird, ist eigentlich immer das Abschalten. Also der Kampf. Es gibt schon auch Kooperationsspiele, ich kenne natürlich auch überhaupt nicht alle. Aber, und da können Sie mir dann vielleicht mich ein bisschen aufklären, die sich besser auskennen. Aber die soziale Interaktion ist eigentlich immer Kampf und wer ist der Beste und wer kann es am längsten. Also in dem Sinn setzen sich die dann lieber mit dem Computer und dem Computerspiel auseinander, als mit den lebenden Autoritätsfiguren. Und anhand von dem reift eigentlich nicht das menschliche Hirn, nur in einem gewissen Gebiet, in der Geschwindigkeit und in gewissen mathematischen Kombinationen. Aber auf dem menschlichen Bereich passiert keine Entwicklung. Und ich habe eigentlich einen Film angeschaut, da sind alle Figuren sind von Computerpuppen gespielt gewesen. Und sie haben Sitzungen gespielt, sie haben eine Liebesszene gespielt, sind alles Computerpuppen gewesen. Und das war so anstrengend gewesen. Der Film hat Anomalia geheißen. Und ich habe mir gedacht, wann kommt jetzt endlich das Lebige? Also wann kommt endlich wieder ein Mensch? Also nur die Puppen gesehen miteinander schwätzen und sie haben dann alle Klischees natürlich gesagt, wo man so sagt beim Liebesspiel. Also es hat eigentlich die Klischees vom Mensch, wo zum Teil in diesen Situationen verwendet werden, hat es völlig ins Lust, oh nein, ins, wie soll ich sagen, ins Absurde geführt. Also ja, es ist eine tote Welt, wenn wir nur mit diesen Maschinen uns auseinandersetzen und mit diesen Programmen. Und ich denke, indem die Jugend zu sehr in dieser toten Welt aufwächst, sie muss mit der lernen umgehen, das sind alles Instrumente heutzutage, aber wenn sie nicht mehr mit den Menschen umgehen, dann verpassen sie einfach viel Überlebensfähigkeit. Und wenn man seine Identität nur anhand des Computers entwickelt, dann gibt das ein bisschen eine flache Identität, sage ich jetzt, eine eintönige und nicht eine sehr menschliche, nicht eine sehr vielfältige, auch nicht so sehr kreativ. Das Risikoverhalten wäre dann etwas anderes. Also, das ist auch etwas, also eben, der Computer hat keine Empathie. Wir sind eigentlich ausgestattet mit Empathie, das gehört zu uns. Denn wir sind soziale Wesen und wir nehmen wahr, wenn es gegenüber, wenn es dem schlecht geht oder wenn es verrückt ist. Also, man könnte Mimik lesen. Wenn man nur noch mit der Maschine umgeht, verliert man wahrscheinlich ein bisschen die Fähigkeit, Mimik zu lesen, weil auch die Gesichter, die kommen, wenn sie wenn es Schauspieler sind oder Puppen sind und wenn die sogenannten ein bisschen menschlich gemacht sind, es ist nie so lebendig wie ein lebender Mensch. Und ich habe mich, also mein Mann macht viel Dokumentarfilm und dann beobachtet man natürlich so das Leben der Menschen Und wenn man dann in einen Spielfilm geht, dann muss ich sagen, im Spielfilm ist die ganze Mimik und wie sich die benennt, ist viel klischeehafter, als wenn man einfach so ins Leben schaut. Und die Computerpuppen oder Bilder auf dem Computerspiel sind natürlich noch sehr viel mehr klischeehaft. Und sobald etwas so klischeehaft ist, dann lernt man nicht mehr die Finesse von der menschlichen Mimik, die lernt man nicht mehr erkennen, lesen, mit denen umgehen. Und das macht eigentlich alles immer flacher. Selbstzerstörerische, also wie gesagt, der Computer ist ein gescheiter Psychopath, das hat eben mal jemand gesagt. Das Zerstörerische, also man hat zum Beispiel den amerikanischen Soldaten, bevor man sie in den Krieg geschickt hat, hat man sie Computer, also Shooterspiel, spielen lassen. Und im Augenblick, als sie Shooterspiel gespielt haben, sind sie nachher aggressiver gewesen in der wirklichen Welt. Und das ist auch etwas, was passieren kann, wenn man in der virtuellen Welt immer die Szenen vorgespielt bekommt, von Abschüssen etc. etc., dann alles noch schön mit Blut. Und je realistischer die Spiele gemacht sind, umso mehr ist man davon beeindruckt. Da hat es zwei Junge gehabt, die so ganz realistische Shooterspiele gemacht haben, wo dann das Blut fließt und alles sieht ganz echt aus. Und wo das vorgeführt worden ist an einer Messe, hat der Bill Gates darauf reagiert: Wow, das ist aber toll. Und indem er nur Wow gesagt hat, hat er natürlich gerade Reklame für das Shooterspiel gemacht, denn er ist eine Figur auf dieser Welt. Und in dem Sinn, wenn man so realistische Computerspiele spielt, sobald das Spiel fertig ist, ist alles vorbei. Und es hat überhaupt keine Konsequenzen. Hingegen, wenn man dann in einen wirklichen Krieg geht, dann tötet man wirkliche Menschen. Und da hat man festgestellt, dass die amerikanischen Soldaten, wenn sie so Computerspiele gespielt haben, dass sie nachher aggressiver getötet haben. Also besser gewesen sind im Krieg. Und das ist natürlich eigentlich auch nicht etwas, was ich als Frau möchte propagieren. Wir haben nur noch einen ganzen Glob. Und eigentlich müssten wir eher lernen, zusammenzuarbeiten. Und von dort her würde mich eher Strategiespiele interessieren. Wie hat man den anderen zur Kooperation gebracht? Und nicht, wie hat man den anderen überlistet? Jetzt, Sie sagen Selbstzerstörerische, wenn ich da an die Interaktion mit der digitalen Welt denke, zerstört man in dem Sinn seine innere Vielfalt und seine Kreativität. Dann, ja, es geht immer nach gewissen Regeln und wenn man die richtig spielt, dann ist man erfolgreich. Aber das heisst noch lange nicht, dass man im Leben dann erfolgreich ist. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man den Leuten immer wieder das Leben und die lebendige Interaktion aufzeigt und sich selber natürlich auch auf so lebendige Interaktion einlädt. Dann am Computer und gegenüber von der digitalen Welt wird man auf eine Art zu einer Maschine. Und der Charlie Chaplin hat ja in dem Film Modern Times, also das war am Anfang dann von der Industrialisierung, hat er gezeigt, wie der Mensch zwischen den Zahnrädern reingeflochten wird und so verwurstet wird. Wir werden nicht mehr zwischen den Zahnrädern reingeflochten, sondern unser Hirn wird in die digitale Welt reingenommen. Und es wird dann eher, ich sage jetzt das so ein bisschen bildlich, ein Muss aus unserem Hirn gemacht. Also nicht unbedingt die hochdifferenzierte Angelegenheit, die menschlich hochdifferenzierte Angelegenheit, die wir eigentlich könnte mit unserem Hirn machen. Und zum Teil ist bei der Jugend kommt auch wieder so ein bisschen das Bedürfnis auf nach ganz natürlichem. Bei der Ernährung wird mit dem Propaganda gemacht und einfache Sachen etc. etc. Aber ich denke, die digitale Welt ist natürlich schon sehr stark. Und wir müssen uns dieser gegenüberstellen und wir dürfen nicht zum Sklave von dieser werden. Dann das passiert zum Teil. Das wären so ein meine Gedanken. Und jetzt müssten Sie mir halt Fragen stellen. Ja, oder Event bringen.
Es es ist ja, wenn man das Ganze anschaut, es ist ja wie ein Flüchten oder ein zweites Zuhause, wenn ich das mal bezeichne, wo die Leute reingehen, oder man müht sich den ganzen Tag ab und dann nachher, jetzt ist wieder diese Welt, jetzt ist wieder meine Welt in dem Sinn. Und dann nachher, dort wird man ja das Computerspiel oder was auch immer, ist ja so konzipiert meistens, dass alles dreht sich um den nicht reale Charakter, wo dann die Person dann spielt, oder?
Ja,
und alles fliegt dir zu Füßen und alles ist so ausgeleitet, dass du sozusagen der Mittelpunkt bist. Und
genau.
Manchmal passieren ein bisschen traurige Sachen, manchmal passieren schöne Sachen, aber schlussendlich, egal was du machst, die Geschichte geht um dich.
Mhm.
Und wie kann man jetzt die Leute aus dem herausrufen? Ich meine, ganz ehrlich, das ist eine perfekte Welt, oder? Ich kann sich das Spiel kaufen, das interessiert mich, das finde ich cool, ich kaufe das Spiel. Und jetzt bin ich in dieser Welt drin. Das, was ich mir vorgestellt habe. Und wenn man da rausschaut, wie kann ich als Außenstehender jemandem diese Welt schmackhaft machen? Ich meine, du kannst nur enttäuscht werden in dieser Welt. Bös gesagt jetzt mal. Wie kann ich jemanden aus dem Ganzen rausholen? Ich meine, das ist ja gerade wieder eine Flucht. Also das
ja. Also das ist eben das in dieser Welt mit dem Computer, wie Sie sagen, ist man immer der Held. Man ist immer die Hauptperson und wenn man das Spiel gut gelernt hat, dann ist man der Superheld. Man ist immer der Star. Also man ist auf einer Bühne, natürlich eine virtuelle Bühne. Und Sie sagen, wie kann man jemanden rausholen? Und ich würde sagen, indem man zu dem Menschen, der hier flüchtet, in die virtuelle Welt, indem man zu dem Beziehung herstellt. Und indem man zu ihm Beziehung herstellt und ihn herausfordert, aber natürlich nicht, indem man abmacht oder kritisiert oder noch mehr von ihm verlangt, sondern dass ein guter Austausch passiert. Und ich denke, eine menschliche Beziehung zwischen zwei Menschen, die sich für etwas interessieren oder für einen anderen interessieren, das ist immer noch sehr viel befriedigender als das künstliche Spiel. Und das Flüchten in dieses Spiel basiert ja häufig auf dem, dass man zum Teil schlechte Erfahrungen gemacht hat mit dem Umfeld, dass das Umfeld unsorgfältig mit einem umgegangen ist. Und dann flüchtet man sich in die digitale Welt. Dort ist alles berechenbar, dort weiss ich genau, was passiert. Dort muss ich nicht mit unberechenbaren Sachen rechnen. Und ich denke, wir können eigentlich nur als Menschen denen, die hier flüchten, gegenübertreten. Aber nicht nur, mach das nicht, sondern ich mache mit dir etwas anderes. Also wenn immer ich Suchtpatienten hatte, und ich habe ja lange mit Suchtpatienten geschafft oder habe immer noch, und in der Therapie ist dann immer darum gegangen, man muss ihm die Sucht wegnehmen. Also man muss ihm den Alkohol wegnehmen, man muss Drogen wegnehmen, das Kokain, das Heroin. Und ich habe gesagt, das ist nicht Methode, nicht etwas wegnehmen. Ich muss ihm etwas Besseres geben, als was das ist. Und alle die Süchtigen sind irgendwo enttäuscht worden oder vielmal enttäuscht worden oder haben Situationen um sich herum gehabt, wo man nicht genug Platz gelassen hat, wo man unsorgfältig mit umgegangen ist. Und dann passiert hinter die Flucht. Also was sie so einem Menschen entgegensetzen oder der digitalen Welt entgegen, ist eigentlich nur sich selber. Aber sie müssen sich engagieren. Und wenn die Eltern nichts machen wollen mit dem Kind, dann setzt man es vor das Fernsehen. Oder gibt ihm halt das Computerspiel, dann ist es ruhig. Dann ist es anstrengend, sich miteinander auseinandersetzen. Aber es lohnt sich. Aus dieser Auseinandersetzung, aus dieser menschlichen Beziehung, da kommt auch immer etwas. Und Sie haben vorhin gesagt, alles sind nur Enttäuschungen. Wenn man mit fixen Erwartungen an die Welt herangeht, wenn man mit der Erwartung herangeht, ich muss immer der Siebensieg sein, und dann ist man es nicht, dann ist man enttäuscht. Aber wenn man an die Welt herangeht, ich kann immer wieder etwas Neues lernen, dann ist es interessant.
Ich habe es mir so gemeint, im Spiel rein, zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, einen Baum fällen. Entweder, wenn man da in der realen Welt versucht, einen Baum zu fällen, merkt man, es geht gar nicht. Oder man merkt, es ist anstrengend. Schlussendlich ist es doch noch wieder einfacher, einfach das Knöpfchen drücken.
Das ist es so.
Und auf das habe ich mit der Enttäuschung anspielen.
Aber wenn man dann ein Hindernis hat beim Baumfällen und dann muss man überlegen und dann geht es dann trotzdem. Dann hat man ein Hindernis überwunden und dann ist das eigentlich mehr Befriedigung, als wenn man nur das Knöpfchen gedrückt hat. Okay. Würde ich sagen. Ich denke, so funktioniert der Mensch. Darum, wenn es ja dann auch immer zum Teil schwierigere Spiele, oh, das Spiel, das kenne ich schon, und immer neue, die sie noch nicht kennen, wenn sie es kennen, das ist langweilig. Aber das Leben ist in dem Sinne eigentlich nicht langweilig.
Also man sozusagen darf das Leben, die reale Welt sozusagen als ein Spiel an dem Klienten oder so hingehen und sagen, hey, gibt es da eine Herausforderung und dann das so verpacken, du bist jetzt da ja. Und dein Ziel ist da. Also
ja.
Das könnte man.
Genau. Jetzt haben wir hier eine Herausforderung. Ich lasse dich nicht alleine. Ich weiss auch noch nicht genau, wie ich es mache, aber wir machen es miteinander und das ist spannend. Also man tut miteinander eine Problemlösung angehen. Und das ist spannend.
Interessanter Aspekt.
Ja. Und wenn man dann die Problemlösung hat miteinander und sogar noch miteinander, ist natürlich das, dann kann man das teilen, die Freude. Mit dem Computer kann man die Freude nicht teilen. Kann man nicht sagen, oh, das habe ich jetzt toll gemacht. Ja. Dann sagt er, ja, das ist richtig, aber keine Empathie. Kein limbisches System. Andere Fragen? Ergänzt? Ja?
Wenn jetzt junge Menschen nicht nur gamen, sondern sich zum Beispiel auch die Flut von YouTube-Videos verringern.
Aha. Ja, da wird heutzutage auch sehr viel Zeit verbracht, Filme schauen auf dem YouTube. Und es wird ja so viel aufgeladen, man kann alles schauen, oh, cool, etc. etc. Wenn man, das ist wie eigentlich ständig Fernsehen schauen, aber umeinander zappen. Und wir sind visuelle Menschen, Wesen, und das ist natürlich eine ständige Unterhaltung. Also da werde ich ständig unterhalten. Aber was nicht passiert, ich entwickle keine eigene Aktivität, keine eigene Kreativität. Ich füttere meine Augen einfach nur immer mit Unterhaltung. Und auf eine Art verarmt dann die eigene Fantasie und die eigene Initiative. Dann ist es natürlich einfach. Ich schaue schnell einen Film, dann ist mir nicht langweilig. Und man sagt ja, also es hat so Experimente gegeben, wo man den Kindern alle ihre Spielsachen weggenommen hat. Und sie mussten wieder selber Spielsachen machen. Oder die Langeweile bringt einem eigentlich, dass man wieder Fantasie entwickelt. Aber meistens wollen heutzutage die Leute keine Langeweile mehr haben. Man will immer unterhalten sein. Also man will ständig gefüttert werden. Und wenn man Langeweile hat, dann muss man vielleicht mehr reflektieren. Man muss in die eigene Welt gehen. Und vielleicht könnte das dann gar nicht. Oder haben Angst davor. Und haben auf eine Art auch Angst vor sich selber. Also wer bin ich eigentlich? Was wollte ich eigentlich? Also dass man sich ablenkt von sich selber. Man muss sich aushalten. Da ist eine Frage.
Ja, warum denken Sie, ist es so schwierig? Wenn Sie schon, wenn man das hört, ist das eigentlich offensichtlich klar, dass die Flucht in die digitale Welt niemandem gut tut. Warum ist es denn so schwierig, da zu sagen, hey,
das ist der Suchtmechanismus. Und ich habe ja gesagt, Befriedigungs-Belohnungsverhalten. Und bei der digitalen Welt, also wenn man YouTube-Filme schaut, man hat Belohnung, das ist interessant, das ist lustig, etc. Wenn man ein Spiel macht und man gewinnt, hat man Belohnung. Und die schnelle Belohnung, wenn man Heroin nimmt, hat man gerade das Gefühl von Belohnung. Also man fühlt sich gut. Also das Computerspiel gibt einem viel schnelleres Belohnungsgefühl. Hingegen, wenn man mit sich allein ist und Langeweile hat und viele Kinder sagen, oh, es ist mir langweilig. Und dann muss man eigentlich sagen, ja, man muss durch die Langeweile durch, damit man wieder etwas Neues herausfinden kann. Es ist schwierig. Es ist schwierig.
Es ist einfach schwierig, aber ja, frage mich, warum sind wir so blöd?
Das ist der Suchtmechanismus. Das ist der Suchtmechanismus. Also alle Süchtigen wissen, das ist eigentlich schlecht. Das tut mir nicht gut, aber ich will jetzt so schnell eine Belohnung. Und meistens verdrängt es mit der Belohnung auch irgendein negatives Gefühl. Aber das wollte ich nicht. Ich will mich nur noch gut fühlen.
Aber eben, es ist ja eine Entscheidung, die auf der Rate nachher nicht gut ist, oder?
Das ist ja so. Aber darum würde ich auch sagen, also, man kann es nicht einfach den Kindern überlassen, wie viel sie dürfen und wie viel nicht. Das können sie nicht entscheiden. Dann übernimmt einfach das schnelle Belohnungsverhalten. Und beim Alkohol hat man dann das auch herausgefunden. Also, wenn man den Ratten Wasser mit Alkohol gegeben hat, sind am Schluss alle süchtig gewesen. Also, sie haben sich nicht gegen das können wehren. Und den Menschen geht es ungefähr ähnlich. Aber interessanterweise, wer am letzten süchtig geworden ist, das sind die erfolgreichen Ratten gewesen. Also die Dominanten, die eine hohe soziale Stellung hatten. Und die eine tiefe soziale Stellung hatten, die sind am schnellsten süchtig geworden. Und auch in der Natur, wenn es vergärte Früchte gehabt hat, haben die Elefanten oder die Affen, sie sind alle besoffen worden. Aber in der Natur hat es keinen Nachlieferant. Da irgendeiner trocknet da die Pfütze mit den vergärten Früchten aus und dann kann man nicht mehr süchtig werden. Aber der Mensch liefert alles nach und darum müssen wir dann auch wieder Grenzen setzen. Und darum müssen die Eltern den Kindern schon Grenzen setzen, damit die Kinder überhaupt erfahren, ich kann anders auch Spass haben.
Also mit anderen Worten, es braucht der Erzieher, oder ja, es
braucht, ja.
Es braucht derjenige, der sagt, hey, komm, das ist nicht gut.
Ja, ich will nicht, dass du deine Befriedigung nur von dem holst. Es gibt noch so viele schöne andere Sachen, wo du kannst Befriedigung bekommen. Und da kann man ein Hobby pflegen, da kann man irgendetwas machen miteinander, wo qualitativ viel wertvoller ist und nachhaltiger. Das ist ja auch so ein schönes Wort heute, als das Computerspiel. Aber man muss helfen steuern. Also der Mensch muss lernen, zu erfahren, dass man über andere Sachen auch noch viel ein tolleres Gefühl haben
kann. Also kann man sagen, weil wenn heute so viele von den Jugendlichen abfahren auf den billigen, schlechten Weg, sage ich jetzt mal,
ja.
Fehlen diejenigen, die sie davon abhalten.
Ja, und ihnen anders aufzeigen.
Ja.
Dann sind sie ja bequem, wenn sie hier beschäftigt sind. Also ich bringe da an, ich sehe mir auch den Rattenfänger von Hameln. Da haben die Eltern geklagt über die schrecklichen Kinder, die einem immer stören und plagen. Und dann ist der mit seiner Pfeife und hat gesagt, ich helfe euch. Er hat so schön gepfiffen, das ist eigentlich wie eine Sucht. Und sie sind ihm alle hinten reingelaufen und sie sind im Berg verschwunden. Man hat sie losgehabt, die Plage, aber man hat auch die Kinder losgehabt. Und Kinder aufziehen, menschenwerte Umgebung zu geben, ist anstrengend. Das kommt nicht einfach von selber. Also, wir müssen da wieder etwas leisten. Wir müssen uns Mühe geben für das. Ich weiss nicht, ist so ein bisschen beantwortet?
Also ja, für mich hilft das sehr. Ja. Also für mich ist es offensichtlich, was es braucht und was fehlt.
Ja.
Und für mich ist das Mandat, dort Investitionen
drin. Ja. Okay, da ist eine Frage.
Was passiert denn im Hirn, wenn die Leute geben, also die kommen mit Hormonen umschieben, oder?
Endorphinausschüttung. Also wenn sie gönnen dem Spiel, oh geil, jetzt habe ich okay. Da das gewonnen und jetzt bin ich schon so weit gekommen, das gibt es wahrscheinlich eine Endorphinausschüttung.
Ja. Und sie gewinnen viel und dann haben sie das relativ stark, oder?
Ja. Ja, irgendwann wird es dann auch wieder ein bisschen langweilig und okay. Dann muss ich ein besseres Spiel haben.
Und dann fehlt der Kick sozusagen und dann fällt man so ein bisschen in ein Loch rein, wenn man dann nicht noch
doppeln kann. Ja.
Okay.
Und vor allen Dingen, wenn man dann rausgeht, dann ist man auf einmal nicht mehr der Held. Und dann ist man, oh, was mache ich jetzt und ich habe nichts erreicht und alle schauen mich blöd an. Ja. Der Gegensatz ist dann riesig. Riesig. Und dann geht man gescheiter wieder dorthin zurück, wo man wieder die guten Gefühle bekommt. Ja. Und das ist eben der Suchtmechanismus. Ja. Sie haben etwas fragen wollen.
Ja, neben Spiele, Game und jetzt Filme schauen, ist ja auch Kommunikation, oder? Wo bei vielen jungen Menschen, also ich bringe mich da jetzt auch dazu, oder? Also ich kommuniziere sehr viel. auch über die sozialen Medien. Und da merke ich auch, also da gibt es Leute, die können aus der Pause raus mit dem Smartphone vor der Nase zum schauen, was sie jetzt da alles für Botschaften bekommen haben. Und, also ich habe es gerade mal schnell grob zusammengerechnet, dass also man kommt schnell, wenn man das Auge zunimmt, oder? Kommt man auf 4,5 bis 6 Stunden. Oder? Das hat ja morgen früh zum Teil schon an. Hey, bist du auf? Ja, und so, oder? Also das macht es zum Teil ja
noch. Ja. Das ist ja ein das Problem. Wir sind zwar sehr am Kommunizieren und alle laufen mit ihrem Smartphone um. Man läuft über den Fußgängerstreifen und schreibt noch die letzte Botschaft. Man nimmt gar nicht mehr wahr, was drumherum ist. Man ist nur immer an dem Kommunizieren. Und man sitzt an einem Tisch und man will noch schnell schauen. Also man wechselt hin und her von da sein und in die andere Welt gehen. Und das gibt auch eine sehr verstückelte Angelegenheit und auf eine Art eine recht oberflächliche. Und eigentlich von einer Beziehung in eine andere zu wechseln, also ich sitze jetzt hier mit Freunden am Tisch und dann schreibe ich an jemanden, der gerade in Japan ist oder was auch immer, dann wechsle ich ständig hin und her. Und irgendwo tut das auch stören und lässt nichts mehr vertieft zu. Und das ist schade. Und es erinnert mich an ein Beispiel am NIMH, also National Institute of Mental Health in Washington, hat ein Forscher ein Mäuse-Universum gemacht und 4 Pärchen rein da und die haben sich dann vermehrt und am Schluss war das voll und überbevölkert. Und was passiert ist, die haben sich dann ständig gestört, also ich sage jetzt Beziehungsabläufe, also Interaktionsabläufe, sind ständig gestört worden. Und wenn wir hier schwätzen und dort dann wieder ins Nachteil schauen, dann ist ja eigentlich die Interaktion ein bisschen gestört. Und durch das, dass die sich ständig gestört haben, haben sie am Schluss nicht mehr für ihre Kinder geschaut. Dann war immer ein Störfaktor da gewesen. Und am Schluss haben sie nicht einmal mehr Kinder gemacht. Und was übrig geblieben ist, sind die sogenannten schönen männlichen Mäuschen, die überhaupt nicht mehr gekämpft haben, nichts mehr gemacht haben, nur noch so wie Narzissten da gesessen sind und sich anschauen lassen. Und das ist ein bisschen, was zum Teil dann passiert. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen nicht lauter solche Narzissten, Helden züchten, die nicht mehr normal miteinander funktionieren. Ja?
Ich habe eine Frage wegen Social Media. Es gibt ja auch das Mobbing.
Ja.
Und da man es ja selber in der Hand hat, warum geht man denn nicht raus?
Mobbing im Internet?
Ja, wieso lässt man es dazu, dass man sich selber umbringt oder so? Wieso kann man denn nicht führen?
Also, ich denke, das passiert auf dem. Also eben, wir sind soziale Wesen, wir wollen dazugehören. Wir wollen zur Gruppe dazugehören. Und man ist ja nur gut, wenn man so viel Einschaltquote hat oder so viel gepostet hat. Oder also die Kompetition läuft über das Internet. Aber das Mobbing kann auch über das Internet gehen. Und der Mensch, der ein bisschen anders ist, oder wo irgendwie, also Mobbing läuft ja immer über das, dass die Gruppe sich gegen jemanden wendet, der leicht anders ist. Und der will eigentlich wieder dazugehören. Also indem er gemobbt wird, wird er rausgedrängt. Aber eigentlich ist er ja sozial und will dazugehören. Und man kann nicht rausgehen, dann, wie soll ich sagen, man ist ein Verlierer. Wenn man von der Gruppe rausgedrängt wird, ist man ein Verlierer. Und man will eigentlich die Gruppe nur als Gewinner verlassen. Und je mehr man verloren hat, umso mehr muss man wieder rein, auf eine Art und Weise, wo man kämpft. Und also man kann keine Beziehung abbrechen als Verlierer, macht man nicht gern, das bleibt. Und darum wollen die dann nicht rausgehen. Und wenn zum Beispiel jemand ein schlechtes Erlebnis am Arbeitsplatz hat, dann tue ich die auch immer erst unterstützen. Sie dürfen künden, aber sie müssen sich zuerst noch mal positionieren. Nicht gönnen, nur für sich selber einstehen. Und es läuft immer alles über das Gönnen. Und wer schöner ist und besser und mehr Anhänger hat, etc. Ich denke, die können nicht rausgehen, weil sie nicht als Verlierer rausgehen wollen. Und wenn man sich gemobbt fühlt, geht man als Opfer raus. Und das ist schlecht. Auch in einer Partnerschaft. Also Ehepartner, die sich trennen oder scheiden, da will jeder immer oben dran sein. Und beide fühlen sich immer als Verlierer und kämpfen immer weiter und tun sich immer mehr Wunden zufügen und verlieren immer mehr. Und das ist immer das Kompetitive, anstatt dass man sich anstellt, einfach nur für sich. Und das wäre wieder die Eudaimonic Happiness. Also, ich mache etwas, ich stand für mich ein, ich muss nicht gönnen über den anderen.
Also lieber umbringen, wenn er als Verlierer da steht.
Richtig, richtig. Ja, ja, ja. Und so läuft die männliche Seele. Da bringe ich immer das Beispiel von Hitler. Der hat verloren, indem er nicht aufgenommen wurde in die Akademie. Und dann hat er einen Weltkrieg gemacht. Und hat schlussendlich auch verloren. Ja. Jeder Spieler im Casino, also man darf eigentlich nur spielen, wenn man verlieren kann. Wenn man nicht verlieren kann, wenn man verliert, dann geht man wieder spielen. Verliert man noch mehr, geht man wieder spielen. Dann gönnt man ein bisschen, denkt, oh ja, jetzt gönne ich. Und ja, auch an der Börse. Alle guten Börsenleute, die sind nur gut, wenn sie auch einen Verlust einstecken können. Und ein sehr ein selbstbewusster Mensch, der kann das. Aber viele machen ja das, um ein Selbstwertgefühl zu bekommen. Und wenn sie dann verlieren, dann müssen sie immer wieder reingehen, bis alles weg ist. Aber müsst ihr verlieren können. Ja. Da ist eine Frage.
So eine Frage wegen Social Media. Also das mit der Einschaltquote, das läuft für mich mega ein, dass man darum Sachen auf Instagram oder Facebook postet. Aber ich erlebe es, die posten fast nichts. Aber gleich gehe ich immer wieder schauen, was neu drauf ist.
Ja.
So. Das hat ja auch nicht mehr eine gewisse
Einschaltung. Nein, ich glaube, das ist ein anderer Sinn, das ist unsere Neugier. Also wir sind neugierig. Wir sind natürlicherweise immer neugierig. Darum haben wir auch so viel herausgefunden auf dieser Welt. Ein Hund ist auch neugierig, eine Katze kann neugierig sein. Wir sind neugierig. Und wenn wir so viele Kontakte haben, dann nimmt es uns Wunder, was ist jetzt so gegangen? Und da sind wir natürlich immer auf die anderen ausgerichtet und nicht auf uns. Also es ist wichtiger zu wissen, was hat jetzt der Hinz und Kunz da gemacht oder gesagt oder dreht uns Internet und nicht, was möchte eigentlich ich. Und vor lauter Neugier und wissen, was alle machen, verliert man dann ein bisschen sich selber. Das ist eine Art Neugier. Und ich meine, wenn man jeden Abend Fernsehen schaut und schaut, was ist, also News, was ist jetzt so wieder passiert? Und dann, wenn man dann mal nicht kann, denkt, ich habe etwas verpasst. Dabei hat man nichts verpasst. Also alles, was man regelmäßig macht, baut sich da ein. Und wenn es dann fehlt, hat man eine Entzugserscheinung. Und wenn man es 3 Tage nicht macht, dann gehen die schon wieder ein bisschen weg. Also es ist Neugier und Gewohnheit. Ja, es ist eine Gewohnheit. Ich muss jetzt schauen. Wie?
Das ist ja, einerseits ist es Neugier, aber wenn dann das, das Verhalten nachher ist, dass das die Leute zum Teil stundenlang dort am Schauen, dann kommt wieder das Katzenbüseli-Video und dann geht man weiter, aber da ist wieder ein Elefant, der auf den Kuchen hockt oder weiss ich was. Ja, das bringt ja überhaupt nichts.
Nein.
Das ist einfach nein, ganz und, aber dennoch bringt man es nicht an, dass so ein Gerät auf die Seite tun und aus dem Fenster raus, wenn irgendetwas sinnvoll macht oder irgendetwas arbeiten will oder irgendetwas. Und ich freue mich einfach ein bisschen. Manchmal enttappt man sich ja selber immer, zum Beispiel in den Ferien, dann ist man die ganze Zeit da rumdrücken und weiss ich was. Und plötzlich merkt man, hey, ich habe Ferien, leite das Gerät weg und erst dann kann man aufatmen. Aber ich meine, der Sog, das ist heutzutage ja so abartig krass, ich meine, wir sind alle abhängig von dem kleinen Gerät. Oder? Auch nur Mails, oh, Mails, ja, oh nein, ich habe nichts bekommen. Das alle 15 Minuten, das, und ich meine, da sind wir ja alle in die Gruppe geschädigt, ganz ehrlich.
Ja, ja.
Da Da muss ich aber fragen, ja, wie kommt man? Was ist, das ist so ein schmaler Grat zwischen Zucht und. Ja. Wie kann man sich das selber kontrollieren?
Ich denke, es geht nur darüber, eben, dass man realisiert, oh, ich bin ja völlig ein Sklave da von meinem Instrument und von den Nachrichten, weiss ich nicht was. Und dass man sich sagt, ich will wieder ein bisschen freier sein. Und man kann es sich nur bewusst vornehmen. Von alleine passiert es nicht. Man muss sich wirklich aktiv darum bemühen. Und sagen, nein, jetzt will ich nicht und jetzt lohne ich das und jetzt interessiert mich nicht, was da deine letzte Botschaft ist. Und es reicht auch, wenn ich am Abend schaue oder morgen schaue, das ist ja nicht immer alles so wichtig. Aber es braucht einen bewussten Entscheid. Unbewusst läuft, ich will das Nächste sehen, Man muss, wie soll ich sagen, ein gewisses Bewusstsein einschalten und sich dann zu dem bringen. Und wir sind, in dem Sinn sind wir alle anfällig auf Sucht. Darum sage ich ja, Tiere können alle süchtig werden und wir können auch auf das Zeug süchtig werden. Neugier und Gewohnheit können wir sagen. Und man muss aus seiner Gewohnheit ausbrechen, jetzt mache ich mal etwas anderes. Und indem man ja etwas anderes macht, etwas ganz anderes, was weg ist von allem, das gibt ja dann auch wieder das Gefühl von Erholung. Und ist jetzt das schön gewesen, mal ganz anders. Und nicht ständig gestört werden von all diesen Nachrichten von der ganzen Welt.
Hat eigentlich die Spielsucht schon eine ICD-Nummer bekommen? Oder anders gesagt, ist das von der WHO schon mal anerkannt worden? Weil ich habe mal etwas gelesen, dass das zur Diskussion ist.
Ich denke, ob sie einen ICD-Code hat, weiß ich gar nicht, ich muss nachschauen. Aber sicher gibt es jetzt schon Programme. Also in Basel hat es ein Entzugsprogramm von der Spielsucht. Ja. Ja, ja. Also man hat es anerkannt, dass es ein Suchtverhalten ist. Ja. Es wird in der Suchtberatungsstelle auch behandelt. Und dann ist es wirklich eine Sucht. Ja. Man hat lange nicht so davon geredet, aber es ist eine schwierige Sache. Und ich habe solche, die ihr ganzes Leben verpfuscht haben, weil sie nur noch an dem Computer hängen geblieben sind. Also zur Nachtschatten gewechselt wurden. Und je mehr man natürlich an dem hängt, umso lebensuntauglicher wird man. Ja?
Für uns in der Werkstatt ist auch jemand, der zu viel Computerspiele und so macht, aber er ist auch noch kognitiv eingeschränkt. Also er ist schon behindert. Aber er hat dann am nächsten so. Er sagt zum Beispiel, dann sagt er halt einen Namen. Und dann zum Beispiel, er sagt ihm, ich bin der John Hurt. Oder er war mal eine Zeit lang in der Bart Simpson. Und dann sagt er mir, nein, ich bin der John Hurt. Dann sage ich, nein, du bist der. Muss ich da oder soll ich einfach sagen, ja, also John Hurt, komm mal schnell. Die einen von der Werkstatt sagen ihm jetzt eben schon so. Und einfach auch sonst. Ja, er wird auch sonst einfach. Ja, er ist einfach viel in dem Spiel so ein erzählt. Oder erzählt auch, wenn er geschaut hat am Fernsehen, wie ich gerade. Da erzählt er schon alles. Aber eben, er ist auch ein bisschen eingeschränkt. Und eben, er weiß nicht, wie fest. Ich weiß auch nicht, wie fest er in seine Welt soll. Oder einfach sagen, nein.
Also das ist ein anderes Phänomen. Also der man tut sich identifizieren mit dem John Hurt, oder wie heißt er? Ich weiß es nicht mehr. Und das man, also in der Jugend machen ja das alle, man tut den Filmschauspieler oder den Fußballer oder den. Und es ist auch nicht legitim, dass man sich identifiziert mit irgendeiner Figur. In den Wahnvorstellungen, im Grössenwahn, tut man sich auch identifizieren mit Napoleon oder Christus oder man ist irgendeine grosse Figur. Und ich denke, jetzt bei so einem, dem hilft das ein bisschen, dass er sich etwas spürt. Und wenn man immer sagt, nein, du bist nicht, nimmt man mir ein gewisses Selbstwertgefühl weg. Und bei so einem würde ich jetzt das lassen und würde sagen, okay, John Hurt, komm, jetzt machen wir das. Dann, das hilft ihm. Das geht im Rückgrat, das geht im Substanz und das würde man eigentlich nicht wegnehmen. Okay. Und je nachdem kann man es sogar missbrauchen oder verwenden, indem man sagt, das passt jetzt aber nicht so mit John Hurt. Der würde es also so machen. Dass man dann der Figur etwas Besseres zuordnet, dort um ihn anzuhalten. Ja. Ich würde es nicht wegnehmen. Nein. Das geht Druck. Und der ist einer Weg nicht so stark und der braucht das nicht. Ja. Aber die anderen, die nicht eingeschränkt sind, bräuchten es einfach nicht. Mal. Okay, wir sind ans Ende gekommen. Ich hoffe, Sie haben etwas davon mitnehmen. Und wir arbeiten weiter daran. Das ist die heutige Erkenntnis, die ich hatte zum jetzigen Zeitpunkt. Okay, viel Spass.